Yesügei erspähte mit den scharfen Augen die Kundschafter der Olkonut genau in dem Augenblick, da sie ihn auch entdeckten. Die tiefen Töne ihrer Hörner trugen bis zum Stamm zurück und riefen die Krieger, um Herden und Frauen zu verteidigen. »Du wirst nicht sprechen, ehe sie dich ansprechen«, warnte Yesügei seinen Sohn. »Zeig ihnen das kalte Gesicht. Gleichgültig, was passiert. Verstanden?«
Temujin antwortete nicht, schluckte jedoch nervös. Die Tage und Nächte mit seinem Vater zusammen waren eine eigenartige Zeit gewesen. Sein ganzes bisheriges Leben lang hatte er, soweit er sich erinnern konnte, Yesügeis Aufmerksamkeit nie so lange für sich allein gehabt, ohne die Brüder, die den Khan ablenkten. Zunächst hatte Temujin gedacht, es wäre schrecklich, die Reise mit ihm zusammen überstehen zu müssen. Sie waren keine Freunde, konnten auch keine Freunde sein. Aber es gab Momente, da sah Temujin so einen Glanz in den Augen seines Vaters. Bei jedem anderen hätte man es für stolz gehalten. In der Ferne sah Temujin Staub, der vom trockenen Boden aufstob, als junge Krieger auf ihre Pferde sprangen und zu den Waffen riefen. Yesügei presste den Mund zu einer dünnen, harten Linie zusammen und saß aufrecht im Sattel, den Rücken gerade und ungebeugt. Temujin machte es ihm so gut er konnte nach, beobachtete, wie die Staubwolke anschwoll, als Dutzende von Kriegern auf die einsamen zwei zupreschten.
»Dreh dich nicht um, Temujin«, fauchte Yesügei. »Das sind Jungen, die ein Spiel treiben, und du bereitest mir Schande, wenn du ihnen die Ehre erweist, sie zu beachten.«
»Ich verstehe«, antwortete Temujin. »Aber wenn du wie ein Stein da sitzt, werden sie wissen, dass du sie bemerkt hast. Wär's nicht besser, mit mir zu reden und zu lachen?« Er spürte Yesügeis Blick und bekam einen Augenblick lang Angst. Diese goldenen Augen waren für viele junge Krieger der letzte Anblick im Leben gewesen. Yesügei bereitete sich auf seine Feinde vor, sein Instinkt übernahm den Befehl über Muskeln und Reaktionen. Temujin wandte sich seinem Vater zu und sah, wie sich Yesügei mit Willenskraft sichtlich entspannte. Die galoppierenden Olkonut wirkten weiter entfernt. Der Tag war seltsamerweise ein wenig heller geworden.
»Ich werde wie ein Narr dastehen, wenn sie uns von den Pferden fegen«, meinte Yesügei und setzte ein steifes Grinsen auf, das auch einer Leiche gut angestanden hätte. Temujin lachte belustigt über seine Anstrengungen.
»Hast du Schmerzen? Wirf doch einfach den Kopf in den Nacken.«
Sein Vater folgte Temujins Vorschlag, und beide lachten lebhaft, als die Reiter der Olkonut eintrafen. Yesügei wischte sich die Tränen aus dem geröteten Gesicht, während die schreienden Krieger Halt machten und den beiden Fremden den Weg versperrten. Mit ihnen wallte die Staubwolke heran und wurde vom Wind weitergeweht, was alle veranlasste, die Augen zusammenzukneifen. Die wilde Gruppe der Krieger verstummte, als sich Temujin und Yesügei nach dem Lachen wieder gefasst hatten und die Olkonut scheinbar erst jetzt bemerkten. Temujin setzte eine möglichst leere Miene auf, konnte seine Neugier jedoch nicht verbergen. Alles unterschied sich ein wenig von dem, was er gewöhnt war. Die Pferde entstammten einer hervorragenden Zucht. Die Krieger selbst trugen über dunkelbraunen Hosen leichte graue Dels mit Abzeichen aus Goldfäden. Sie wirkten sauber und ordentlicher als sein eigenes Volk. Und schon spürte Temujin, wie ein gewisser Widerwille in ihm keimte. Sein Blick fiel auf denjenigen, der gewiss der Anführer war. Die anderen Reiter richteten sich nach ihm und warteten auf seine Befehle. Dieser junge Krieger saß so gut im Sattel wie Kachion, aber er war beinahe erwachsen. Er trug ein sehr leichtes Hemd und hatte braune Arme. Zwei Bögen waren an seinem Sattel befestigt, dazu eine gute Wurfaxt. Ein Schwert entdeckte Temujin weder bei ihm noch bei den anderen. Doch auch die übrigen besaßen kleine Äxte, und er fragte sich, wie die wohl gegen bewaffnete Gegner eingesetzt wurden. Er nahm an, mit seinem guten Schwert würde man die Beile mit ein oder zwei Hieben in Kleinholz verwandeln, solange die Äxte nicht geworfen wurden. Seine Musterung wurde von den Olkonut erwidert. Einer der Männer drängte sein Pferd nahe an Yesügei heran und streckte die schmutzige Hand aus, um den Stoff seines Dels zu betasten. Temujin konnte der Bewegung seines Vaters kaum folgen, aber er sah den roten Schnitt auf der Hand des Mannes, ehe er Yesügeis Besitztümer berühren konnte. Der Olkonut schrie auf und wich zurück. Sein Schmerz verwandelte sich sofort in Zorn. »Du nimmst ein großes Risiko auf dich, ohne deine Gefolgsleute hierher zu reiten, Khan der Wölfe«, sagte der junge Mann im Hemd plötzlich. »Bringst du den Olkonut wieder einen deiner Söhne, damit wir ihn zum Mann machen?« Yesügei wandte sich Temujin zu und wieder leuchteten seine Augen.
»Dies ist mein Sohn Temujin. Temujin, das ist dein Vetter Koke. Sein Vater ist der Mann, den ich an jenem Tag, als ich deine Mutter kennenlernte, in die Hüfte geschossen habe.«
»Und er hängt immer noch«, fügte Koke hinzu und lächelte nicht. Sein Pferd bewegte sich ohne offensichtlichen Befehl vorwärts, und Koke näherte sich Yesügei und klopfte ihm auf die Schulter. Der ältere Mann ließ es zu, obwohl seine Steifheit andeutete, dass es ihm nicht recht war. Die anderen Krieger entspannten sich, als sich Koke wieder entfernte. Der junge Mann hatte bewiesen, dass er vor dem Khan keine Angst hatte, und der Sögei hatte anerkannt, dass seine Macht endete, wo die Olkonut ihre Gers aufbauten.
»Ihr müsst hungrig sein. Die Jäger haben heute Morgen fette Frühlingsmurmeltiere mitgebracht. Werdet ihr mit uns essen?«
»Ja«, antwortete der Sögei für sie beide. Von diesem Augenblick an unterstanden sie dem Schutz des Gastrechts, und ihr Sögeis Anspannung löste sich. Sein Dolch verschwand wieder im pelzgesamten Obergewand. Temüjin hingegen wurde nun flau im Magen. Er hatte nicht vorausgesehen, wie einsam er sich in der Umgebung all dieser Fremden fühlen würde. Und noch bevor sie die äußeren Zelte der Olkonut erreicht hatten, ließ er seinen Vater nicht mehr aus den Augen und fürchtete den Zeitpunkt, an dem ihr Sögei fortreiten und seinen Sohn zurücklassen würde. Das Weißgrau der Gers unterschied sich ein wenig von dem, was Temüjin kannte. Die Pferde, zu viele, als dass er sie hätte zählen können, wurden in großen Pferchen außerhalb der Zeltsiedlung gehalten. Auf jedem Hügel grasten Rinder, Ziegen und Schafe. Die Olkonut mussten sehr wohlhabend sein und, wie es Sügei gesagt hatte, auch groß an Zahl. Temüjin sah kleine Jungen im Alter seiner Brüder, die am Rande des Lagers umherliefen. Jeder hatte einen kleinen Bogen, schien Pfeile in den Boden zu schießen und abwechselnd zu schreien oder zu fluchen. Alles war Temüjin fremd, und er wünschte sich, Kachion und Khasar wären bei ihm. Sein Vetter Koke sprang vom Pferd und reichte die Zügel einer kleinen Frau mit runzligem Gesicht. Temüjin und Yesügei stiegen gleichzeitig ab, ihre Pferde wurden zum Füttern und Tränken davongeführt. Die anderen Reiter verteilten sich im ganzen Lager, kehrten in ihre Gers zurück oder versammelten sich, um sich zu unterhalten. Es kamen nicht oft Fremde zu Besuch, und Temüjin spürte 100 Blicke auf sich liegen, während Koke die beiden Wölfe durch sein Volk führte. Herr Sögei grunzte, da es ihm nicht gefiel, hinter dem jungen Mann gehen zu müssen. Der Khan ging deshalb absichtlich langsam und blieb stehen, um sich die Zierknoten am Gär einer rangniedrigen Familie anzuschauen. Koke runzelte die Stirn, war jedoch gezwungen, auf seine Gäste zu warten, sonst würde er noch ohne sie an seinem Ziel eintreffen. Temüjin hätte seinem Vater gern Beifall gespendet, da er dieses kleine Spiel um den Rang geschickt zu seinem Vorteil gewendet hatte. Anstatt dem jüngeren Mann hinterherzueilen, machten sie nun einen Spaziergang durch die Gers. Yesüge unterhielt sich sogar mit ein oder zwei Bewohnern, stellte jedoch keine Fragen, weil dies möglicherweise unbeantwortet geblieben wäre, sondern machte Komplimente oder einfache Bemerkungen. Die Olkonut starrten den zwei Wölfen nach, und Temüjin spürte, dass sein Vater diese angespannte Zeit hier ebenso sehr genoss wie einen Kampf. Als sie vor einem Gär mit hellblauer Tür stehen blieben, ärgerte sich Koke bereits, wenn er auch nicht genau hätte sagen können, weshalb.
»Geht es deinem Vater gut?«, fragte er Sügei.
Der junge Krieger, der gerade ins Gär eintreten wollte, war gezwungen, innezuhalten.
»Er ist so stark wie eh und je«, antwortete Koke.
Sügei nickte.
»Sag ihm, ich sei hier.«
Er blickte seinen angeheirateten Neffen gleichgültig an. Koke errötete ein wenig, ehe er in der Dunkelheit des Gärs verschwand. Obwohl es um Temüjin und Yesügei herum überall Augen und Ohren gab, hatte man sie allein gelassen.